aber eben im Grunde die Frau schon auch führend. Und auch im Kult führend und eben auch in der Mythologie führend, diese vielen Göttinnen. Oh, aber sie haben eben auch Götter und die waren immer im Gleichgewicht und haben immer zusammen harmoniert. Ich kenne keinen Mythos in Ägypten, wo so ein Gegeneinander wäre, wie in Griechenland. Da sind sie ja immer im Kampf. Das sind sie in Ägypten nicht. In unserer heimischen germanischen sind sie auch nicht gegeneinander. Also das sind manchmal, die haben Ähnlichkeiten, die ägyptische mit der germanischen.
Herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht gehalten wird. Wir tauchen ein in unsere uralte, verdrängte Vergangenheit. Dorthin, wo Göttinnen das spirituelle Zentrum der Gemeinschaft waren. Diese Erinnerung brauchen wir heute dringender denn je, denn wir sind es leid, ständig kämpfen zu müssen. Seit Jahrtausenden bestimmt eine von Männern gemachte Gesellschaft, was es heißt, eine Frau zu sein. Unsere Geschichte? Ausgelöscht. Aber unsere Wurzeln, die sind tief. Zeit, uns zurückzuholen, was einst unsere Kraftquelle war. Denn Weiblichkeit heißt nicht zerbrechlich, aufopferungsvoll und entzückend, sondern einzigartig, kraftvoll und vor allem undomestiziert. Und hier ist sie, deine Gastgeberin, Künstlerin, Autorin, Trendforscherin und natürlich deine Lieblingsgöttin, Xanadu!
Vielen Dank an der Stelle an Martina Hirschmeier, die dieses Intro eingesprochen hat. Sie ist übrigens Moderatorin und gibt Future Me Interviews. Und ich habe mit ihr zusammen einen Workshop gegeben in Wien. Und das war wirklich Manifestation auf Turbo-Ebene. Ja, weil du wirst interviewt, nicht als du selbst, sondern als dein zukünftiges Ich. Ja, und macht ganz schön was mit dir, sage ich dir. Infos zu ihr und ihrer Arbeit findet ihr bei mir in den Shownotes. Ihr könnt aber auch noch mal gucken. Martina Hirschmeier findet man sofort, wenn man googelt. Und ich habe heute wieder ein Interview mit einer meiner Lieblingsgästin, Vera Zingsim. Und es ist so etwas, dieses Interview ist so etwas wie der zweite Teil, denn ich hatte ja davor mit Carmen Dettendörfer über die Frequenzen gesprochen und auch über diese Ägyptenreise. Denn ja, ich will mit im Oktober geht's los vom 11. bis 22. nach Ägypten. Und es ist jetzt keine typische Reise zu den Pyramiden oder irgendwas, was ihr sonst irgendwo buchen könnt, sondern das hat Carmen ganz akribisch selber aufgebaut mit ihrem ganzen Know-how, mit ihrem Wissen, wird sie eine Reise anbieten, die es sonst einfach nirgendwo gibt. Ja, es geht um Frequenzen, es geht aber auch um Astrologie. Wir machen eine Nilfahrt wir machen eine Nilfahrt auf einer Dahabeah heißt das. Das ist so eine Art Boot, Segelboot. In der Reise inbegriffen sind Hotels mit Vollpension. Aber, und deswegen will ich unbedingt mit dabei sein, Tempel und Pyramidenbesuche, ein Inlandsflug und es gibt Wüstenexkursionen und es gibt echt einiges auch an super Specials. Und ich nehme an, das wird ein total krasser Energieshift. Ich kann mir einfach nichts anderes. Ich finde es einfach sensationell. Es sind auch Führungen gebucht, die wirklich, wo sonst kein anderer Tourist hinkommt. Ja, wir kommen da wirklich in Räume hinein, in diese alten Tempel, die nur für uns reserviert sind. Es gibt ein kleines Miniteam, mit dabei ist natürlich die Carmen Dettendorfer, die Susanne Neumann von Living Light Astrology, die mit dir die Astrologie durchgeht. Und wir haben meine one and only Lieblingsgästin Vera Zingsen dabei, mit der ich heute das Interview führe über die ägyptischen Göttinnen. Darauf freue ich mich besonders. Die haben wir ein bisschen außen vor gelassen. Also ich habe ja schon, ich weiß nicht, über 60 Podcast-Folgen. Aber mit den Ägyptern, da ist mir aufgefallen, da haben wir noch gar nicht so viel. Obwohl bei Göttinnen, da denkt man ja nicht nur an die Griechinnen, sondern auch an die ägyptischen Göttinnen. Und auf die gucken wir jetzt mal genauer und wer könnte uns das besser erklären als Vera? Und es ist einfach großartig, dass sie uns das heute nochmal erklärt und gleichzeitig kann sie uns das vor Ort auch nochmal in Ägypten nochmal an Ort und Stelle abholen in die ganze Bedeutung dieser Kraftorte. Ja, so, jetzt gibt es allerdings noch etwas in eigener Sache.
Wusstest du schon? Das Buch zum Podcast Undomestiziert gibt es direkt bei xanadin.com im Onlineshop. Mit Liebe verpackt, auf Wunsch mit persönlicher Widmung und ein paar Göttinnen-Vibes gratis obendrauf. Also gönn dir mal was Echtes. Papier zum Anfassen, zwischen zwei knallpinken Buchdeckeln, ein magisches Lesevergnügen in dieser durchgescrollten Welt. Support your local goddess. Der Link wie immer in den Shownotes.
So, jetzt könnte es eigentlich losgehen mit dem Podcast-Interview, aber in Vorbereitung auf die ägyptischen Göttinnen will ich natürlich auf eine Sache nicht verzichten.
Und jetzt Vorhang auf für die Göttin der Woche. Wild, weise und absolut undomestiziert. Yeah.
Und wie soll es anderes sein als Isis? Denn auch wenn es hier gleich noch ganz intensiv über diesen Mythos geht von Isis und Osiris und Baby Horus, möchte ich hier nochmal so einen kleinen Ausblick darauf geben, weil wir kommen ziemlich am Ende des Podcasts nochmal auf diesen ganzen Mythos, aber ich möchte einfach nochmal meine eigenen Gedanken dazu einbringen. Denn die Isis ist nicht nur eine, ja, so eine ägyptische Göttin, die man so ein bisschen kennen sollte, sondern die ist wirklich ein Überlebensprogramm. Sie steht für Liebe, für Heilung, für Mut, für weibliche Energie und für Entschlossenheit, die sogar den Tod überlistet. Ja, sie ist eine ägyptische Göttin, aber, was viele nicht wissen, sie wurde durch das Römische Reich wurde sie quasi super populär und später auch in Paris, na, damals war es natürlich noch nicht Paris, und in London und in Köln, wo ich bin, gab es überall Isis-Tempel, ja, die dann später auch nochmal gerne von der Kirche übernommen worden sind, um dort Marienkirchen draus gemacht. Und sie ist deswegen so besonders, weil sie eine Meisterin ist der Transformation, ja, aus der Dunkelheit etwas Neues schaffen. Denn als ihr Geliebter Osiris von seinem Bruder Set ermordet, zerstückelt und über das ganze Land zerstreut wird, da gibt Isis nicht auf. Sie sammelt alle Körperteile ein, bis auf eins, den Phallus, den sie dann selber formt, aus manchen Überlieferungen aus Gold oder, wie Vera erklärt, aus Lapislazio, da haucht sie Osiris ihre Magie ein neues Leben. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Ja, Happy End, für einen kurzen Moment allerdings nur. Und sie empfängt ihren Sohn Horus. Diese Darstellung von ihr, die ihr Baby Horus nährt an der Brust, ist später Vorlage geworden für die Maria, die dann von der Kirche als die mit Jesus-Baby dargestellt wird. Denn Isis geht dann auch noch durch Trauer, Verlust, Dunkelheit. Und das Inspirierendere daran ist, dass sie ja nicht gebrochen, sondern ermächtigt zurückkommt. Ja, sie geht durch Chaos, sie geht durch Schmerz. Aber ja, es geht darum, nicht in der Dunkelheit stecken zu bleiben, sondern diese zu nutzen, um Neues zu gebären. Und das macht sie so aktuell. So viele Frauen kennen diese Geschichte von Krisen. Und es ist so wichtig zu wissen, mit wem wir uns hier verbinden können, um Kraft zu schöpfen, selber durch eine Krise zu kommen. Wie gesagt, gleich wird euch Vera dazu noch mehr erklären. Mir war das hier nochmal ein Anliegen, denn durch die Beschäftigung mit Isis ist mir dann nochmal klar geworden, dass sie auch eigentlich die Blaupause bildet für die ultimative weibliche Heldinnenreise.
Spot an, Kalender raus. Hier kommen die neuesten Live-Termine, Lesungen, Workshops und Göttinnen-Gatherings zum Anfassen, Mitfühlen, Mitmachen. Vielleicht auch zum Verwandeln für Göttinnen wie dich.
Ihr merkt schon. Ja, wir haben hier neue Jingles, neue Themen kommen auf. Das erste Halbjahr, das war so gespickt von Events und Lesungen und dann gab es Workshops und Matronentempel und hier ein Happening und da noch. Und ich muss auch wirklich sagen, da braucht man jetzt einfach so einen eigenen Kalender und ich muss auch euch auffordern, dort mal regelmäßig reinzuschauen. Nur, jetzt mache ich erstmal eine Pause. Es gibt eine Sommerpause. Und darum würde ich euch bitten, euch auf jeden Fall, wenn ihr es nicht schon seid, auf meinem Newsletter einzutragen. Ihr geht einfach auf die Homepage und da ist so ein Feld, da tragt ihr euch ein, weil ich bereite gerade die Termine für das neue Halbjahr vor und da wird es einiges geben. Wahrscheinlich auch eine Führung mit Vera Zingsem im Bramsche. Denn dort gibt's ja die Klosterscheune mit den Göttinnen-Skulpturen der Julita Franke. Und ich finde, das ist wirklich eine eigene Führung wert und das könnte man fantastisch verbinden, auch mit einer Baumführung von Vera. Aber das ist jetzt erstmal so in Planung. Es gibt noch keinen fixen Termin dafür. Ich will euch aber irgendwie schon mal so eine kleine Möhre vor die Nase halten, damit ihr da keinen Termin verpasst. Und ja, damit würde ich mich jetzt auch erstmal so ein bisschen in die Sommerpause verabschieden. Aber natürlich gibt es eine Sache, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Du liebst den Podcast und willst undomestiziert unterstützen? Nach all den Aufnahmen, Interviews, Schnitten und Uploads hat Xenadin doch mindestens eine Tasse Kaffee verdient oder besser, einen goldenen Cappuccino-Kelch. Wenn du ihr einen spendieren willst, ganz virtuell, geh einfach auf ko-fi.com/undomestiziert und klick auf Kaffee geben. Jeder Kaffee zählt, damit die Göttin auch morgen noch glitzern können.
So, und jetzt möchte ich euch nicht mehr auf die Folter spannen, denn wie ihr es euch sicherlich denken könnt, ist dieses Interview wieder ein bisschen länger geworden. Die Bücher von Vera und auch nochmal die Infos zu dieser wahnsinnig einzigartigen Reise, wo man all das, was Vera uns gleich erzählen wird, auch vor Ort erfahren kann. Das erfahrt ihr, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen und es gibt dort auch nochmal einen kleinen Rabattcode für euch. Was heißt klein? So klein ist der eigentlich gar nicht, denn mit dem Code Herzfrequenz gibt es einen Gutschein von 241 Euro zum Regulärpreis. Also überlegt es euch. Ich glaube, das wird etwas Einzigartiges, etwas, was man wirklich nur einmal im Leben erlebt. Und alle Bücher zu Vera auch und Informationen, die erfahrt ihr dann auch nochmal in den Shownotes. Habe ich schon gesagt, ne? Ach, wisst ihr, es ist gerade so heiß draußen, 37 Grad. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen matschig bin im Köpfchen. Aber diese Folge, die muss unbedingt noch raus. Und ich wünsche euch ganz viel Inspiration dabei. Viel Spaß! Es ist mal wieder soweit, ein Vera Zingsem Xenadin Spezial. Ja, es wird wieder, ja, wir machen wieder Göttinnenpurzelbäume durch.
Genau.
Sodass wieder alle fix und fertig sind.
Anstatt Überschlag fällt auf.
Göttinnenüberschlag und springen von einem Thema zum anderen und schlagen viele Haken. Macht euch bereit, ja. Schnallt euch an. Es geht nach Ägypten. Ja, denn ja. Es gibt große Neuigkeiten, habe ich ja schon letztes Mal angekündigt im Podcast. Wir fliegen nach Ägypten und machen dort die Reise unseres Lebens.
Genau.
Reise unseres Lebens. Und mit dabei Carmen Dettendörfer, aber auch Vera Zingsim. Und wir sprechen heute über die ägyptischen Göttinnen. Vera, was für eine
Ja.
Freude, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Wir haben ja immer sehr kreative Möglichkeiten und schöpfen die auch aus. Und wenn wir zu sehr von Thema zu Thema hüpfen, nimmt es uns nicht übel. Das ist einfach nur die Begeisterung.
Und das ist halt mittlerweile schon unser Markenzeichen, ja. Ja,
Göttinnen-Hopping.
wir Göttinnen-Hopping, bei uns gibt es keine strukturierten Gespräche, es wird wild herumgehüpft. Nur, ich
Ja,
möchte
es ist ja
noch
auch
mal.
so vieles, was dann im Raum ist, und das ist alles mit allem verbunden. Und dann geht bei mir auch oft, dass ich denke, ach, jetzt muss ich das noch, und da kommt ja noch dieses. Und das ist dann wie so ein Webteppich.
Genau,
Der
das ist ein
Faden
Konzept
hier,
hinter.
der
Man
Faden
könnte
da,
meinen,
dann
das ist
noch.
konzeptlos, aber es ist wirklich ein Göttinnenkonzept dahinter. Man muss nur
Ja.
das Größere, man muss nur ein bisschen den Perspektive ein bisschen von oben da draufsetzen.
Ja.
Und wer Vera nicht kennt, Vera ist Buchautorin, Theologin, Göttinnenexpertin. Seit Jahrzehnten beschäftigst du dich intensiv wissenschaftlich mit diesem
Ja,
Thema wie
vorher meine
keine andere.
Doktorarbeit.
Wirklich. Worüber ging deine Doktorarbeit?
Über
Göttinnen-Doktorarbeit.
die Bilder des Weiblichen in den Religionen der Völker und ihr Einfluss auf die Ethik. Das habe ich in katholischer Theologie eben versucht zu schreiben. Das ist natürlich nicht angenommen worden, weil ich gesagt habe, schon von der ersten Zeile unseres Alten Testamentes an wird die Frau abgewertet und das ist unethisch in sich und somit hat die Theologie ein unethisches, ein moralisches Problem bereits an der Wurzel. Und wenn ich dann das mit den Göttinnenkulturen auf der ganzen Welt, auch die indigenen Kulturen, gerade auch die von Nordamerika, die haben eine so wunderbare Frauenverehrung. Also alleine, wenn wir mehrere Göttinnen und Götter haben, da ist natürlich auch die Vielfalt des Weiblichen drin gespiegelt. Und wir haben ja nur einen männlichen Gott. Da fällt ja schon dadurch das Weibliche hinten raus. Wie kann sowas moralisch, ethisch sein? Das ist das, was über die Hälfte der Weltbevölkerung schon im religiösen Symbol ausschließt. Und dann ich mir dann die Göttinnen, da habe ich dann ja auch das dicke Göttinnenbuch mit den Quellentexten geschrieben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns auf Texte beziehen. Und das finde ich total wichtig, weil sonst heißt es immer, ja, ihr schwurbelt ja nur rum und so, ich könnte es ja nicht beweisen, aber da ist ein dickes Buch mit lauter Beweistexten entstanden und Ägypten hat da einen ganz großen Platz in dem Buch. Der Himmel ist mein, die
Der
Erde ist
Himmel ist
mein.
mein, die Erde ist mein. Und das ist der Leitsatz von Inanna, ne?
Genau, der Himmel ist mein, die Erde ist mein, ich bin die Heldin. Misst sich einer ein Gott mit mir, fragt sie dann und sagt nein. Weil im Grunde alle, der Vater steht hinter ihr und das finde ich wichtig. Bei diesen Göttinnen, bei Isis und auch bei Inanna, da stehen beide Eltern hinter denen. Also so wie es dann ja auch sagt, habe ich ja schon oft zitiert, mich erzog mein Vater zum Wissen, ich bin seine geliebte leibliche Tochter. Diese Liebe zur Tochter kommt in der Bibel überhaupt gar nicht vor. Also die kommen in unserer ganzen Tradition nicht vor und deshalb ist auch so schwer, diese Tochterliebe wahrzunehmen. Weil sie kommt ja, sie wird uns ja religiös überhaupt nicht vermittelt. Und diese Göttinnentraditionen, da stehen die Eltern hinter Inanna, beide. Und natürlich, Thoth ist der Vater von Isis und Nut ist die Mutter. Wobei es selbst da, also Ägypten ist ja prächtig. Wer also gerne Chaos hat, so kann nach Ägypten gehen, weil wir haben nicht nur eine Schöpfungsgeschichte. Und das hat den Griechen schon nicht behagt. Die Griechen haben versucht, die ganzen Mythologien auch mit Isis und Osiris zu vereinheitlichen. Das war den Ägyptern gar kein Anliegen. Da hat jeder Tempel seine eigene Geschichte gehabt.
Da
Und
gab
es
es
haben
nicht
die auch
dieses
gar nicht
Gleich,
geschrieben.
um jeden Preis irgendwas zu vereinheitlichen oder gleich machen. Das war überhaupt kein Interesse, weil das
Nein,
war
das war
eben.
deren. Die hatten, konnten an jedem Tempel eine andere Schöpfungsgeschichte erzählen. Wir haben ja auch verschiedene Schöpfungsgöttinnen und Götter, Neith und Ptah und Isis und Hathor und Nut. Also das war nicht, während die Griechen, die waren da völlig, die wussten gar nicht, wo sie hin sollten mit den ganzen Göttinnen. So wie wir zum Teil sagen, meine Gott, ist das, meine Göttin, ist das verwirrend alles. Aber für die Ägypter war das sogar wichtig, dieses Mehrdeutige, selbst in der Schrift. Wurde je Mehrdeutigkeit kultiviert,
Was meinst du damit?
dass man einfach sagen konnte, ein Schriftzeichen konnte immer mehr Bedeutungen noch haben. Und das hat, war immer mehr verästelt. Und da musste man sich auch sehr bemühen zu verstehen, worum geht es jetzt hier. Und je mehr Zeichen oder je mehr Sinnhaftigkeit in einem Zeichen war und man entdecken konnte, umso besser. Also die gingen den anderen Weg. Wir sagen ja immer, wir wollen das eindeutig. Und das heißt, wir reduzieren. Wir
Ja.
reduzieren dann auch die Sprache oder wir reduzieren in der Wissenschaft die
Ja.
Experimente und die erweitern. Anstatt zu reduzieren, wird da erweitert und noch mehr wie so an einem Kokon, wo immer noch mehr, oder an der Bienenwabe, wo immer noch mehr Waben dazukommen. Und das heißt, die geben sich nicht mit einer Geschichte zufrieden,
Sag
wie
mal ein
gesagt.
Beispiel bitte, Vera. Sag mal, wie ist so eine Schöpfungsgeschichte an zwei und wie kann, sag mir mal zwei unterschiedliche Schöpfungsgeschichten
Naja,
aus Ägypten.
du kannst zum Beispiel sagen, die große Göttin Neith, die auch mit Isis in Sais verehrt wurde, beide, die hat mit 7 Sprüchen die Welt erschaffen. Ja, da hat sich das Alte Testament auch dran
Aha.
orientiert. Die
Ja.
kamen davon. Dann gibt es aber Ptah, oder dann gibt, der ist auch, der schöpft auch, der erschafft auch durch das Wort. Ptah ist ein schöpfend männlicher Gott. Dann haben wir die Vorstellung, dass der Wiedergott Chnum mit Hathor zusammen auch erschaffen kann. Und dann erschafft er, formt dann auf der Töpferscheibe, formt er die Menschen oder alle Wesen aus Ton, und Hathor gibt dem Ganzen Leben und Seele. Also da gibt es dann auch diese Kooperativen. Also da hätten wir schon drei in aller Kürze. Dann gibt es noch Re und auch Isis, die allein durch das Wort erschaffen. Also auch wieder, Re bedeutet zum Beispiel das handelnde Wort. Obwohl das sind, also Re, was wir so kurz finden, das hat 2 Silben im Ägyptischen und das heißt das handelnde Wort. Und dieses wiederum ist auch Isis, nämlich sie hat das auch, sie hat die Zauberhilfe, und Zaubern heißt Wortmagie. Was sie sagt, geschieht sogleich.
Bei
Das ist
Isis.
das, was man dann im Alten Testament, Gott sprach, es werde und es ward. Das haben die auch ganz schön alles abgekupfert, wenn man das so sieht, immer wieder. Die kamen ja viel später. Ich meine, Ägypten war schon eine Hochkultur, da waren die noch in den Windeln. Also die haben ja eigentlich, wenn ich mir überlege, Ägypten hat mehr als 3000, fast, also über 3000, 4000 Jahre die Kultur erhalten können und verfeinern können. Das haben wir nirgends mehr sonst. Also in
Denkt
dieser
man gar nicht, ne?
Form.
Man denkt irgendwo, Römisches Reich ist groß, Griechenland, aber das sind immer nur kleine Wimpernschläge in der Geschichte
Das
der
sind
Menschheit.
Wimpernschläge im Vergleich auch zu den Bauwerken, die die ja hatten. Und dann auch, ich meine, von den Sternenkulten her kann man sogar nachweisen, dass die mindestens bis 10.400, wenn nicht bis 22.000 vor Christus zurückgehen, täglich.
Was?
Nicht die Bauwerke, aber von dem, was die haben ja die Sterne beobachten können. Die haben schon gewusst, dass es nicht, dass nicht die Sterne sich bewegen, sondern die Erdpräzession da ist, dass die Erde sich dreht und die Erde Bewegungen macht und dadurch die Sterne am Himmel sich verändern, dass nicht die Sterne wandern zum Teil. Also die haben Beobachtungen gemacht, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Die können wir heute nicht mal mit unseren vielen Teleskopen machen. Oder die brauchen wir dafür, haben sie aber offensichtlich gekonnt, wenn man die Cheops-Pyramide dann sieht und wie dann, also das ist unfassbar. Und dann immer war Orion und Sirius waren ja die großen Sternbilder von Isis und Osiris. Und man kann auch sagen, also Ägypten, wer Christian Jacques hat mal gesagt, wurde immer von einem Paar mit vereintem Blick regiert. Das heißt also, es war nie der Pharao allein, und wir gucken immer nur auf die Pharaonen. Da gab es die königliche Gemahlin dazu, und die war genauso wichtig und galt als Inkarnation der Göttin Isis. Das heißt also, wir hatten nicht einen Pharao, wir hatten ein Pharaonenpaar. Das ist ganz wichtig. So wie die auch überall, wir haben das Urgewässer Nun, und da drin ist die weibliche Kraft Naunet. Also die haben immer zwei gehabt. Amun hat auch nicht alleine regiert. Er hat mit seiner Partnerin Amaunet regiert. Und wir durch diese Vorurteile auf Männliches gucken immer nur, aha, wir haben da, ne, wir haben da Re und der ist der Oberste. Und wir wollen immer ein Oberhaupt finden. Und natürlich ist es immer männlich und so. Also das hat Ägypten gar nicht. Ägypten war unglaublich paritätisch in dem Sinne schon.
Also auch im Götterpantheon gab es keine Hierarchien, so dass das der
Nein, in
Obergott
dem
ist.
Sinn nicht. Nee.
Es
Es
gab
hat
nur.
auch jeder Tempel sein eigenes. Also dann, es gibt ja dann auch zum Beispiel Hermopolis ist dann, also Hermes ist ja tot. Wir haben ja einiges auch von den Griechen, die dann dahin kamen und versucht haben, das für uns zu vereinheitlichen. Aber dann war zum Beispiel eine Stadt besonders für den Tod gewidmet oder Abydos, da war Osiris. Also das heißt, man hat auch an verschiedenen Tempeln verschiedene Schwerpunkte gehabt. Aber eben, und das konnte aber auch für sich stehen. Man hat nicht gewollt, man wollte es auch gar nicht vereinheitlichen und nicht ineinander zwingen. Zum Beispiel Re hat seine Gemahlin Rat. Aber wo kommt denn Rat im Kreuzworträtsel vor?
Das
Also,
stimmt.
das stimmt. Also, das sind so Dinge, da wird oft, weil wir dauernd oft oder viele Forscher da immer nur auf das Männliche gucken. Deshalb ist so wichtig, wenn Frauen auch forschen, weil die nach sich gucken. Ich habe doch immer geguckt, wo komme denn ich vor? Wo kommen denn wir als Frauen vor? Das war ja immer mein Fokus darauf, weil ich möchte ja auch repräsentiert sein. Und es
Und
macht ja
das.
was mit unserem weiblichen Selbstbewusstsein oder überhaupt mit dem Selbst nach C.G. Jung, dass wir wissen, wir sind wertgeschätzt. Wir sind nicht immer nur das Fußvolk oder wir müssen nicht dem Mann nachlaufen. Nein, wir haben unsere eigene göttliche Kraft. Oder hier im Germanischen, die Frau ist bereits ihrem Namen nach Göttin. Das ist auch eine Ansage. Die hätte man in Ägypten sofort unterschrieben. Also das war eine ganz klare Sache. Und deswegen, und Ägypten ist da wirklich beispielgebend. Und mein Isis, die große ägyptische Göttin, wurde ja dann auch zur Universalgöttin bis hin nach Köln, wie wir ja wissen. Und die hat sich mit allen Göttinnen des Erdkreises vereinen können, weil sie nicht beharrt hat, ich bin nur so, sondern im Grunde hat sie gesagt, ich bin mit allen eins. Und wenn diese Göttinnen da so sind, dann bin ich auch so. Also ich kann mit denen, ich kann Artemis sein, ich kann aber auch Demeter sein. Also im Grunde hat sie nie gesagt, ihr müsst jetzt weg, weil ich komme. Sondern sie hat gesagt, das, was ihr habt, habe ich auch und jetzt vereinen wir uns.
Ach, Vera, ich habe so
Ist
viele
eine
Fragen.
andere Art.
Ja, sag mal,
Ja.
aber es gibt ja trotzdem, sind ja einige Göttinnen, haben ja noch mal, sind ja viel bekannter oder in unserem Bewusstsein, wie zum Beispiel Isis.
Ja, Isis natürlich auch durch die Zauberflöte.
Ja, und das ist jetzt die Frage, ist es durch die Zauberflöte oder ist das durch Kleopatra gekommen? Ja, weil ich meine,
Beides.
ich kenne ja diese, was ist da dran an dem Mythos, dass Kleopatra sich als Isis inszeniert hat, als sie nach Rom gekommen ist und die Römer so ausgerastet sind, dass sie im gesamten römischen Reich den Isis-Kult verbreitet hat. Wir haben ja Isis-Tempel in Köln noch gehabt.
Ja, ich sage ja, überall. In Mainz haben wir den auch noch. Wir haben in Bern, in Klagenfurt, überall war sie bei uns. Ne? Aber ich meine, Kleopatra kommt ja aus dem Ptolemäischen. Also die ist ja Ägypterin auch. Ne? Also die kommt von da. Und Kleopatra, in Griechisch Kleopatra heißt sie dann, sie hat Aphrodite und Isis in sich vereinen wollen und hat das auch gemacht. Das hat man ihr ja auch verübelt, weil man dann denkt, ja, so eine Frau kann ja nur was Vamp sein, kann ja nur schrecklich sein. Nein, die war eine ganz normale Herrscherin. Die war
Und sie
nicht
wusste, aber sie
mal.
wusste den, also und ich meine, wir haben ja nicht so viele Frauen, Vorteile als Frauen, ja? Also um den, wir sind ja ständig dazu auch genötigt ist, den Männern gleich zu tun, um Macht aufzubauen. Da müssen wir uns männliche Prinzipien aneignen. Und es gibt dann, und sich aber so zu inszenieren und zu einer
Ja.
damaligen Zeit wie ein Superstar, ja, das und damit auch weibliche Macht zu repräsentieren,
Ja,
das
aber
ist.
für Ägypten war das normal. Das war nichts Außergewöhnliches. Wir haben ja etliche Pharaoninnen. Wir gucken dann auf Hatschepsut. Aber es gab zu der Zeit auch noch andere Pharaonen. Gibt eine ganze Reihe von Pharaoninnen. Die haben wir aber, die habe auch ich jetzt nicht alle auf dem Schirm. Aber es gab auch zur Zeit von Kleopatra, die war kein Einzelfall. Wir haben ganze Reihe von, aber wir gucken da nicht drauf, weil wir männliche Forscher haben, die das meiste. Und dann sehen die, ja, die finden dann, ach, die Frauen sind nur Ausnahmen von der Regel, in Ägypten aber nicht.
Aber
Und
bei Isis ist es ja nun auch so, dass es Theorien dazu gibt, dass Isis die Vorlage für Maria mit Jesus Baby
das
geliefert
sowieso, das
hat.
sowieso.
Ja, da ist
Ohne
ja eh
Isis hätte überhaupt
klar.
keine
Das
Maria
weiß doch
gegeben.
jeder. Das weiß man doch, Nadine.
Also, ja, also ohne Isis hätte es überhaupt keine Mariengestalt gegeben. Ich meine, die Vorlage auch der stillenden Isis, der stillenden Maria ist ja die stillende Isis.
Ja,
Die
aber man muss es noch mal
weiß.
sagen, Vera, das müssen wir doch noch mal eben aussprechen.
Ja,
Ja, das
das ist
ist wichtig,
richtig,
weil
das
das
ist
ist nicht mehr,
richtig.
das ist nicht Allgemeinwissen und es
Nein,
ist immer noch,
nein,
wirst du
leider
damit
nicht.
sehr schräg angeguckt. Ja, das ist, ja, und ich oft, begegnen mir so Blicke wie, Moment mal, irgend so eine ägyptische Göttin soll der Vorläufer von unserer heiligen Maria mit Kind, und ich sage mal, wieso, die kommen doch beide aus demselben Kulturkreis, die Maria ist ja
Das
da.
ist alles parallel, sogar noch die Flucht nach Ägypten. Warum fliehen die denn nach Ägypten? Also da mit Jesus
Ja,
Kind. Ja,
ja.
und was macht Isis? Die in dem Moment, wo sie Horus geboren hat, wird sie ja von Seth verfolgt und flieht auch mit dem Kind ins Schilf. Also diese ganze
Stimmt.
Fluchtgeschichte ist auch wieder der ägyptischen Tradition immer entnommen. Also
Das stimmt.
die
Ja,
haben sich
ja,
wirklich
ja.
so stilisiert. Und was nicht stimmt, ist der Kindermord von Herodes. Das darf man, muss man immer wieder sagen, das ist reine Fantasiegeschichte. Herodes hat kein Kind je ermordet, jedenfalls keinen Massenmord. Der hat vielleicht irgendwo intrigant jemand ermordet, aber niemals diese Kinder. Das kann man nun wirklich, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also da wird sozusagen ein König einer Tat beschuldigt, die er nicht begangen hat. Und das nur, um die Gefährdung des Jesuskindes noch mehr aufzubauschen. Und zu sagen, ha, guck mal, was wir gerettet haben und so. Also das ist wirklich reine Propaganda. Und sowas ärgert mich sehr, weil ich finde, dadurch wird ja auch eine geschichtliche Gestalt in Verruf gebracht.
Dazu
Und
muss
wenn
ich noch mal kurz einwerfen, kann man natürlich wirklich dein Buch empfehlen, sind die Weltreligionen friedensstiftend. Da
ja.
stehen auch noch mal diese ganzen biblischen Geschichten, hast du noch mal so gut auch ausgearbeitet, auch mit den ganzen Perspektivwechseln da drin, kann ich hier an der Stelle noch mal wirklich empfehlen.
Ja, doch, das stimmt. Da habe ich es auch wirklich nochmal versucht darzulegen, wie viel. Und letztlich verdankt eigentlich die christliche Kultur der Ägyptischen sehr viel. Also diese ganze Symboltradition. Wie gesagt, bei Isis ist es dadurch, dass das Kind von das Seth, wir haben ja Seth und Osiris, das ist ja die sind ja alle schon im selben Mutterleib. Das ist ja für uns auch schon etwas Interessantes. Also, wobei das eben eine Schöpfungsgeschichte ist, die dann auch bahnbrechend wurde, so in der hellenistischen Zeit. Und das haben die Griechen, die wussten gar nicht, wo sie anfangen sollten mit diesen Ägyptern, weil sie das nicht kannten, in dieser Vielfalt auch. Und diese hier noch eine Idee und da noch was und da noch Maat und hier noch Selke, die wussten gar nicht, wohin. Und dann haben sie gemerkt, es gibt diese große Schöpfungskuh Nut. Und das ist ja auch sehr interessant, das ist die Himmelskuh. Die ist das
Ja.
ganze Himmelsgewölbe, ist eigentlich diese himmlische Kuh. Die kann aber auch als nackte Frau auftreten, die dann sich auch über das ganze Firmament beugt. Und die kann auch wieder als Baum da sein. Also da haben wir schon drei Formen einer großen Himmelskönigin. Das wird auch wieder von Isis natürlich. Isis geht ja mit allem überein. Die ist und Hathor als Kuh ja auch. Hathor ist ähnlich wie Nut, kann man also sagen. Ist auch die große Himmelskuh. Und Hathor hat noch den Zusatzpunkt, das ist ja Haus des Horus. Die nimmt ja die Himmelskuh Nut auch. Die nehmen jeden Abend die Sonne sozusagen in den Mund und lassen die Sonne durch sich durchfahren, 12 die Nacht durch, und morgens kommt dann die Sonne als goldenes Sonnenkalb wieder auf die Welt. Daher war goldenes Kalb in der Bibel. Nur haben sie das dann wörtlich genommen und ein goldenes Kalb gemacht, wobei das goldene Sonnenkalb jeden Morgen erscheint. und jeden Morgen als frisch neu geboren durch die Himmelskuh hindurch. Die kann Nut sein, kann Hathor sein, kann auch letztlich sogar Isis sein.
Wo wir wieder ein Stück weit das zyklische Prinzip haben oder das Sonnenkind, was in vielen Kulturen ja dann zur Wintersonnenwende geboren wird, wenn
Genau,
dort
aber
die
hier wird es jeden Tag geboren.
hier wird es jeden Tag
Also
geboren.
es wird jeden Tag geboren und jeden Tag kommt es neu, aber es kann auch im Lotus sitzen, was, also es ist, also auf jeden Fall ist aber wichtig, diese Himmelskuh gehört zu den ältesten Schöpfungsgeschichten. Da gibt es das Urgewässer Nun und jede Quelle ist letztlich und jeder Fluss, auch der Nil, ist letztlich mit diesem Urgewässer der Urschöpfung verbunden. Das ist der Nun und Nun fließt eigentlich überall. Also das ist die Urquelle. Und aus dieser ist eben eine andere Schöpfungsgeschichte, eigentlich die Tragende auch unter anderem, die alle hatten. Und aus diesem Urgewässer erhebt sich eines Tages der Urhügel. Und als der Urhügel größer wird, wird da draußen eine Kuh. Da hat man gesehen, der Urhügel wächst und wächst und wächst. Und das ist dann die Urkuh, die sich nach oben bewegt. Und die trägt die Sonnenscheibe schon zwischen den Hörnern. Und
Ja,
das
was auch auf dem bei den
hat der Schöpfung.
Pharaonen da auf dem oder ist das bei Hathor, auch diese Scheibe und
Ja,
die.
Hathor, natürlich, das ist die Sonnenscheibe.
Ja.
Die trägt die Sonnenscheibe als Sohn zwischen ihren Hörnern. Hathor bedeutet ja Haus des Horus. Das ist das Haus der Sonne. Haus des Sonnengottes Horus. Und Horus gilt auch wieder als Sohn von Isis und Osiris. Also, und Haus des Horus, das heißt eben, sie nimmt als Kuh jeden Abend die Sonne zu sich in den Mund, lässt die durchlaufen durch sich und am Morgen kommt es als morgendliches, großes, schönes Sonnenkalb wieder an die Welt.
Also interessant, ne, weil wir haben ja im Germanischen auch die Urkuh und wir haben in
Ja,
vielen.
die Audumbla. Ja, wir haben die Kuh überall. Da wollte ich auch noch mal mindestens einen Abend machen. Die Kuh als das urschöpferische Symbol weltweit.
Das
Im
ist so, deswegen auch die
Germanischen.
Hörner, ne, diese dieses das die Hörner,
Ja,
das
das ist so toll. Und heute haben wir keine Hörner mehr an den Kühen. Das ist ein
Ach, hör auf,
Wahnsinn.
sag das nicht.
Wenn man dann die Kühe sieht, aber die schön geschwungenen Hörner da bei den ägyptischen Göttinnen und die tragen, und das ist der erste Tag der Schöpfung, es werde Licht. Die Kuh trägt die Sonne zwischen ihren Hörnern ja auch sicher an den Himmel, der kann ja nichts passieren da drin. Und dann ist das der erste Tag der Schöpfung. Also, das ist auch eine sehr schöne Vorstellung, finde ich.
Ja,
Also, da haben wir dann schon mehrere Schöpfungsgeschichten
weil es
jetzt
macht es so
gehört.
erlebbar. Alle, was wir im Christentum kennen, ist sehr abstrakt, aber es ist bei den alten Mythen oder bei den Göttinnengeschichten oder in diesen indigenen Geschichten haben wir etwas, was erlebbar ist und was sich immer wiederholt und womit wir uns auch verbinden können und uns dadurch auch als Teil der Schöpfung besser begreifen können. Das
Ja.
ist da drin. Was würdest du denn sagen, wie wurde ich weiß nicht, ob man dazu überhaupt noch Informationen hat, aber was hatte diese Religion für eine Bedeutung für den Menschen? Denn so wie es sich anhört, ist es ja nicht etwas, was irgendwie gepredigt wird, sondern was gelebt wird, auch mit
Ja, was auch
vielen,
erfahren wird.
na
Ich
ja.
meine, das ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Also das hat ja mit Fahren auch zu tun. Und ich meine, da muss man überlegen, die Nilbarke. Auf der Nilbarke wurde ja alles transportiert. Also der Nil war ja eigentlich die große Autobahn, also im Grunde die Barkenbahn, könnte man fast sagen. Alles ging ja über den Nil. Also die ganze wirtschaftliche Geschichte. Und die hatten ja kein Geld. Die haben immer gesagt, Geld ist gegen die Maat, also gegen die Weltgerechtigkeit. In dem Augenblick, wo wir Geld bekommen, ist der Anfang vom Ende der Kultur. Und so stimmt das auch. Sie haben sich,
Was? Das
ja,
wusste ich gar nicht, Vera. Aber
bis
die
ins
hatten doch so
6.
Handel
Jahrhundert
betrieben. Womit
hinein.
haben die denn gehandelt? Das musste doch auch eine Währung gewesen
Korn.
sein.
Mit Naturmitteln. Und die hatten ein Korngiro, also die hatten dann mit Korn. Und alle wurden in Naturalien mit Brot bezahlt, mit Fisch bezahlt. Also das war ein sehr
Tauschen, ein
ausgeklügeltes
Tausch.
System.
Ach, du meinst, sie hatten schon eine Weitsicht und ein Bewusstsein dafür, wohin der Kapitalismus uns führen
Ja,
wird.
das war klar. Da gibt es genug Zeugnisse, kann man lesen. Die haben immer gesagt, also wenn die Griechen sind ja dann reingedrängt nach Ägypten. Und die wollten eigentlich das Geld denen bringen. Den Münzen und alles. Und für die Ägypter war das der Abfall vom Markt, von der Welt. Das heißt, überall, wo es Münzen gibt, gibt es Lug und Betrug. Das war
Nein.
für die vollkommen klar. Und das haben sie sich bis, da gab es diesen Pharao Amasis, der war griechenfreundlich. Und das war der Anfang vom Ende auch für die. Die haben natürlich weiter existiert, aber sie wollten kein Geld. Sie haben ohne, und wenn ich mir überlege, was für eine große Kultur hatten die ohne Geld, das heißt, wir brauchen kein Geld.
Nein,
Brauchen die, im
aber
Gegenteil, wir brauchen es noch
zumal sie die,
weniger.
und es ist auch interessant, dass man eine Erfindung, die einem vermeintlich etwas, eine Vereinfachung bringt, bewusst ablehnt, weil man sieht, welchen Schaden sie anrichtet.
Ja,
Es gibt
ja.
ja diese Geschichte auch von Japan, wo die Invasoren den Soldaten dort oder den Samurai-Kriegern Schießgewehre gegeben haben oder ihnen gezeigt haben, was man damit machen kann. Und das auch abgelehnt wurde als
Ja, mit
unehrenhaft.
Recht. Das ist ja
Unehrenhaft.
die Kampfkunst der Samurais war da ja
Ja.
überlegen.
Ja,
Und
ja.
vor allem gab die dem anderen auch eine Chance. Ein
Ja,
Gewehr
es ist
gibt dem
einfach,
anderen keine
man
Chance
dann
mehr.
sagt, okay, klar, wir gewinnen mit den Sachen, ist klar, wir bekommen mehr Macht, alles klar, aber unsere Ehre ist uns wichtiger.
Ja.
Und das ist schon etwas, dass dieses Bewusstsein ist für uns so, also das ist so weit weg, weil. Ja, weil
Ja, wir können uns das auch nicht mehr vorstellen. Darum finde ich das auch so interessant, dass wir in Ägypten eine Hochkultur, also ich meine diese Monumente, die Tempel, dass das alles ohne Geldwirtschaft geklappt hat, dass sie eine Kultur schaffen konnten, die wir nicht mehr so schaffen können heute. Wir können die Obelisken nicht hinkriegen. Wir kriegen gar nichts mehr gebacken. Die Obelisken, die dann auch als Sonnenstrahlen gelten sollten, die kriegen wir nicht aufgestellt, die kriegen wir nicht gehauen mit 50 Meter Länge, das schaffen wir nicht mehr. Wir
Wäre,
können den auch
ich habe immer gedacht, Obelisken wären phallische Symbole. Es sind aber Sonnenstrahlen.
Das sind Sonnenstrahlen. Das sind die Sonnenstrahlen
Aus
von
dem.
Re, die dann auch quasi der Sonne antworten.
Ach so.
Ja, das sind nicht wirklich phallische Symbole. Natürlich kommt es auch darauf an, wer vielleicht drauf guckt, aber es ist kein phallisches Symbol. Es hat mit der Sonne zu tun, mit der Sonnenenergie.
Weil Obelisken sind ja immer noch en vogue, egal wo man ist, da ist irgendwie, ne, irgendwo gibt es an jedem, an Kreiseln gerne mal einen Obelisk, der irgendwo steht.
Ja, aber das ist ursprünglich, hat er nicht wirklich was mit phallischen Symbolen zu tun, sondern wirklich auch mit diesen Spitzen. Aber natürlich, ich merke es immer wieder auch, je nachdem, wer forscht und wenn das Männer sind, die wollen immer die wollen
Ja,
ein
ja, ja.
Familiensystem da drin, das
Phallisches
Oberhaupt und der
Symbol ist
Minister.
klar, natürlich.
Also, das ist schon unterschiedlich, aber es gibt eben auch sehr, sehr, also Erik Hornung oder Christian Jacques oder es gibt schon viele gute Forscher, also gerade auch im ägyptologischen Bereich, die dann nicht so patriarchalisch gedacht haben oder einfach auch sie merken,
Ja,
dass
ja, ja. Die neutralen Blick darauf hat.
bei uns.
Ich habe ja.
Ich wollte noch mal drauf kommen, was eigentlich ja den dann praktisch den die ägyptische Kultur praktisch geprägt hat, ist ja der Nil. Und der Nil kommt ja Mitte Juli zurück in sein Bett. Der verschwindet ja. Das ist ja dann ein Kernmythos, dass die Sache mit Isis und Osiris und Seth und Nephthys, die sind alle schon in der Göttin Nut, sind die als Babys sozusagen. Also Nut hat all die später zum Teil gegeneinander arbeiten, alle im Mutterleib getragen. Und deswegen ist es auch immer wichtig, dass sie im Mutterleib waren, denn wer von derselben Mutter kommt, darf sich nicht bekämpfen. Nicht nur,
Ja.
also kann sich auch nicht gegenseitig töten. Das geht gegen die Mutterehre sozusagen. Also die sind jetzt, die dann das große Drama aufführen, das sind Isis und Osiris, Neftis. Und Isis und Neftis gelten als die beiden Schutzgöttinnen in Milanform. Also die schützen die Toten, die schützen die Wiedergeburt. Das sind die beiden Weihen. Und das sind die zwei Milan-Weibchen, weil der Milan heißt auch Gabelweihe. Und
Okay.
deswegen heißen die beiden Weihen. Die stehen am Sarkophag und so. Also die schützen das Tote bis zur Wiedergeburt und so. Also die zwei sind also Schwestern, die zusammenarbeiten.
Ah,
Und
okay.
die kann man auch erkennen, weil Isis ist die Göttin mit dem Thron auf dem Kopf. Sie ist ja auch diejenige, die hinter dem Thron steht. Und Neftis ist die Herrin des Tempels, die hat eine Säule mit Schale auf dem Kopf. Also wenn man die irgendwo abgebildet sieht, kann man sehen, also immer wenn so ein zackiger, so eine Ecke, so mit Stufen, das ist der Thron auf dem Kopf. Und sie, und Isis hält auch ihre Flügel hinter dem Thron, ne? Die schützt den Thron. Also das, und sie ist die Einzige, die von Thoth abstammt. Sie ist diejenige, also die Kinder in der Nut haben verschiedene Väter. Das ist auch
Das ist so
ungewöhnlich.
lustig, obwohl die
Ja.
gleichzeitig in ihr drin sind, ja.
Ja, die gleichzeitig werden auch gleichzeitig geboren. Also die
Aber
werden ja auch.
jedes hatte einen eigenen DNA-Transmitter, ja.
Ja, wir haben ja andere Väter. Also Thoth ist der Weisheitsvater von Isis und deshalb ist sie auch die Weisheitsgöttin. Deshalb kann sie sagen, mich erzog mein Vater zum Wissen. Und gleichzeitig hat sie mit ihm auch schon die Schrift erfunden.
Aha,
Also
okay.
sie ist sozusagen mit ihm zusammen in der Vater-Tochter-Einheit, haben sie auch zusammen vieles erfunden und unter anderem die Schrift. Also insofern waren die ein sehr erfolgreiches Vater-Tochter-Gespann.
Wenn man
Können
solche,
wir nicht.
wenn man solche Vorbilder hat, als wenn man aufwächst mit so einem Göttinnenbild, denkst du, das hatte auch Einfluss auf die Ägypterinnen ihrer Zeit?
Natürlich.
War also
Die Stellung
egalitär.
der Frau in Ägypten war einzigartig. Die Griechen sind bald umgefallen, als sie gesehen haben, die Frauen sind auf dem Markt, die haben ihr eigenes Vermögen, die können ihr Vermögen vererben. Also diese hatten eine Freiheit, da hätten die Griechinnen von träumen können. Das hat sich schon ausgewirkt. Also die konnten auch sich scheiden lassen, wenn sie wollten. Die konnten Ehen eingehen und wieder auflösen. Also wie gesagt, eigenes Vermögen, eigene Berufstätigkeit, konnten auf dem Markt handeln. Also die Griechen haben gedacht, sie sehen nicht richtig, lauter Frauen auf dem Markt war bei ihnen ja verboten.
Wahnsinn. Ja, klar. Zutiehst
Ja, das ist ein
patriarchal, ne?
anderes System.
Aber darüber sprechen wir nicht. Wir reden über in Ägypten, wenn es um Geschichtsunterricht geht, da geht es ja ständig über die Pyramiden oder die Pharaonen. Aber wie weit auch diese Gesellschaft entwickelt war im Sinne von Gleichwertigkeit und dass es im Grunde genommen eigentlich ein Ursprungszusammenleben ist, was erst viel später korruptiert worden ist durch patriarchale Strukturen, dass das
Ja.
eigentlich eher ein viel näher an unserer eigenen Wesenheit des Menschen
Ja.
etwas ist, ja, anstatt immer ständig, dass der eine den anderen unterdrücken muss.
Also die konnten ja eben bis zur Pharaonin werden. Oder eben als Gottes, also es gab ja dann die Priesterinnen, im Kult waren die ohnehin flächendeckend vertreten in allen Hierarchien. Also
Aha.
waren Priesterinnen, Hohepriesterinnen, alles war da gegeben. Also das war schon ganz fraglos. Das hatten sie ohnehin, die kultische Funktion. Natürlich auch, weil sie ja mit die Göttinnen repräsentieren, zum Teil. Also die reden ja auch. Also insofern kann man sagen, im Kult waren, die waren eigentlich, es war ihnen eigentlich nichts verschlossen. Keine Berufstätigkeit. War hier in Germanien auch.
Ja.
Bis 1500 konnte auch die Frau bei uns bis zu den Hexenverfolgungen, konnte die Frau in jedem Beruf tätig sein. Bis hin zum Schlachten und Brauen und so. Bierbrauen war in Frauenhand. Also
Ja,
diese
deswegen
ganzen.
die Hexenhüte, ne? Das habe ich letztens erst
Ja.
erfahren,
Ja, also
dass
insofern.
diese Hexenhüte, diese Spitzhüte eigentlich das Zeichen der Brauer, der Brauerinnen
Ja,
war.
ja, ja, ja. Also schon auch in Mesopotamien war auch die Brauerei schon in Frauenhand. Also in der Antike. Aber in Ägypten, die haben das lange auch gehalten und entscheiden, also Neftis kommt dann vom Erdgott Geb und Seth ist auch vom Erdgott Geb und Osiris kommt von Re. Also das heißt, Re und Osiris sind Vater und Sohn, also das ist auch heißt, also der Sonnengott vollendet sich in Osiris. Also insofern haben wir da schon verschiedene Möglichkeiten in der Göttin Nut. Und Isis wird dann aber besonders. Sie ist natürlich am Schluss die erste
Sie
und
hat Hathor ein bisschen übertrumpft, ja, in unserer
nee,
Wahrnehmung.
auch nicht. Nee,
Nee.
da ist kein Übertrumpfen. Hathor wird manchmal auch ihre Mutter genannt. Ne? Und in Dendera zum Beispiel ist ja Hathor. Und ich denke, Isis wird dann geboren und dann heißt es also sofort, sie ist älter als ihre Mutter. Das heißt, sie wird größer.
Oh, aber Vera, kannst du
So
bitte
wie Inanna auch. Also das sind die
Ja, da
zwei.
gibt's auch so, ich finde, da gibt's auch einige Parallelen auch, weil wenn ich das so mal
Also
von
man sagt mit Is eben auch, das übersetzt man, sie wird älter als ihre Mutter oder leitet es vom Griechisch ab von Wissen, von Edenai. Dann wäre sie die Wissende. Das ist sie ja auch. Also jetzt kommt aber dann dazu, dass wir die ganze Geschichte noch auf das Land Ägypten übertragen. Das heißt, der Nil wird mit Osiris zusammengesehen. Osiris ist der Nil. Und Isis, die Ufer des Nils sind die Beine der Isis, die der Nil zwischen sich hält, zwischen ihren Beinen. Das ist natürlich schon klar, dass die ein gutes Paar bilden, sozusagen. Aber
Ja, Moment
sie
mal. Du erzählst das so, wir müssen das kurz ankündigen, weil jetzt kommt die Story der Story, also die Geschichte aller Geschichten. Isis und Osiris, ja?
ja. Das ist ja, die haben es ja, wie gesagt, bis in die Zauberflöte geschafft, immerhin. Das muss man sie auch mal geben. Hat mich, glaube ich, von Anfang an, ja, ich weiß, als Kind, ich habe das ja, wir hatten Opernkonzerte, haben wir auch immer zu Hause laufen gehabt, weil, und dann dachte ich immer, wer ist denn wohl Isis und Osiris? Ich fand diese Arien aber auch so schön. Dachte, also Isis und Osiris, fand ich, hatte so was Geheimnisvolles. Oh Isis, oh Osiris und ach. Ja, und da hätte ich nie, wahrscheinlich hat mich das dann auch schon auf die Spur gebracht, dass ich das so früh gehört habe. Aber es ist auch, was ich sehr schön finde, dass sich das im Land widerspiegelt. Das heißt, die haben in dieser Mythologie gleichzeitig das gesamte Leben eingebunden. Und es war ja auch wesentlich die Pharaonen. Der Pharao hatte übrigens die Aufgabe, dem Land Freude zu bringen. Das ist eigentlich das, was man.
Aha, ja.
Und deshalb hatten die haben über 3 Monate lang Feiertage gehabt in Ägypten und dann
Moment,
trotzdem
Moment,
diese
Moment mal.
Bauwerke.
3 Monate hatten die Feiertag
Über mehr als 3 Monate.
und da
Und
wurde Rituale, da wurde
ja, aber auch
gegessen und
Ausfahrten auf dem Nil. Und wenn der Pharao beschloss, heute will ich mal ausfahren und einen schönen Tag machen, dann durften die Menschen das auch. Dann haben die einen Zusatzfeiertag gekriegt. Dann wurde ihnen auch Brot und Bier und was alles umsonst ausgeschenkt.
mit
Also.
anderen Worten, man hat auch dafür gesorgt, dass die Leute wirklich auch seelisch glücklich
Ja,
sind.
das war die Aufgabe. Der
Ja.
Pharao hatte die Aufgabe, die Freude zu bringen. Also,
Ja, da kann
das
sich so
ist,
manche Politiker
das
vielleicht.
wäre mir heute mal, möchte ich auch meinem Politiker nahelegen. Mal Freude. Also
Aber
das.
kannst du noch mal ganz kurz diese Liebesgeschichte und dieses
Ja.
Drama um Isis und Osiris kurz skizzieren? Also muss
Ja.
jetzt, es ist schon ausführlich, aber dass man so eine Idee noch mal bekommt, weil ja.
Ja. Also wir haben im Grunde die Vorstellung, Isis und Osiris sind ja ein liebendes Paar. Und insofern haben sie diese Liebe auch im Land ausgedrückt. Die Schenkel oder der Isis, die Beine sind sozusagen die Ufer. Und der Nil fließt zwischen diesen Beinen und wird sie dann irgendwann auch in der heiligen Hochzeit überschwemmen. So weit, wie er das tut, so weit gehen die Beine der Isis. Und das ist eben dann auch der fruchtbare Nilschlamm, der dann davon hing Ägypten ab. Deshalb hatte der Pharao die Aufgabe, die Nilschwämme herbeizuführen. Also das war eben eine ganz interessante Sache, wenn der Nil nicht zurückkam, dann hatten die ja Hungersnot oder wenn nicht genug zurückkam. Das heißt, man musste das rituell begleiten. Und da hatte der Pharao die Aufgabe, mit den Priesterinnen zusammen diesen Nil wieder zum Schwellen zu bringen. Und warum der dann wegging, das ist ja bis heute nicht ganz klar, wo die Quellen des Nils sind aber irgendwo Victoria, sehe ich, also sind ziemlich weit. Also das hat man wahrscheinlich auch gewusst, aber man hatte unten bei Philae, da wo unsere Ägyptenreise ja auch anfängt, da war der große Tempel, wo eigentlich der Ursprung wurde, wo der Nil dann wieder ins Land kam. Und da mussten Rituale gemacht werden. Manchmal hat man sogar Göttinnenfiguren dahin reingegeben, damit der Nil kommen wollte, weil er attraktiv wurde von der Göttin angezogen. Also die Vorstellung war auch. Aber es war eben klar, wenn der Nil weg ist, dann herrscht Seth. Und Seth ist die Wüste. Das ist der feindliche Bruder von Osiris. Also, aber im Grunde vom Land her ist es eben klar, Osiris ist im Nil und im Korn vor. Also da, die ganze christliche Theologie hat sich da bedient. Es ist also,
Es
und
ist
im
doch was,
Weib.
aber da ist doch was Dramatisches mit Osiris passiert, ne? Der ist doch dann.
Ja, das wird dann so ausdramatisiert, aber im Grunde ist es klar, es gibt eine Zeit in Ägypten, dann überwiegt die Wüste, die Trockenheit. Und die Trockenheit ist Seth. Und Seth ist der feindliche Bruder des Osiris. Aber es ist ja klar, von der Natur her sind sie sich feindlich. Denn da, wo Wüste ist, kann kein Wasser oder dann ist der Nil weg. Das heißt, es ist keine Feindschaft auf Leben und Tod. Ja, nee, also es ist jetzt keine Feindschaft, sondern es ist einfach etwas, was im Land, mit dem Land gegeben ist, dass die Wüste manchmal den Nil austrocknet. Das ist keine Bosheit, das ist einfach Fakt. Es war in Ägypten klar, eine Zeit lang verschwindet der Nil, aber wenn er dann zurückkommt, und das war die Zeit zwischen dem 14. und 19. Juli, wenn der Orion aufging, wenn der erste Stern des Orion sichtbar wurde, dann war idealerweise die Rückkehr des Osiris in den Nil. Und da ja Isis um den Osiris trauert, sind die Tränen, ihre Tränen, heißt es, bringen den Nil zurück. Also dass sie dann, wenn jetzt praktisch der Nil zurückkommt, dann sind ihre Tränen darin gemischt und das ist sozusagen heilige Hochzeit.
Ja.
Und die nächste heilige Hochzeit kommt, wenn der Nil dann üppig wird, dann überschwemmt er ja ihre Schenkel sozusagen und
Dann
dann
geht's, dann ist
wieder
richtig
heilige
nichts da.
Hochzeit. Und
Ja.
dann kann man aussäen. Und dann wächst Osiris als Korn. Also das heißt, er ist im Wasser, aber in der Festfreude verwandelt sich das Wasser in Wein, sodass er in Wasser, Wein und Brot verehrt wird und
Ach,
auch
kommt mir auch
gegessen und
bekannt vor,
getrunken.
ne? Ja, kommt mir auch
Ja, das.
bekannt vor. Mit dem
Was ist
Brot,
das?
das kommt mir auch bekannt vor, mit
Ja,
dem.
das ist genau das, was wir dann in Jesus wiederfinden.
Genau.
Also es wird Brot gebacken aus Osiris und deswegen und es wird Wein getrunken. Und er ist auch in der Traube. Und deshalb war auch bei jedem Isis-Tempel ein Weinberg. Und das hat dann für die Griechen wieder das erleichtert, ihn mit Dionysos zusammenzusehen. Und dann haben wir in Köln ja auch das große Dionysos-Mosaik und den großen Isis-Tempel. Denn Osiris.
Welcher große Isis-Tempel gab es in Köln, der dann
Das
überbaut?
Ursula.
Das
Also wo
Ursula,
jetzt
ne?
St. Ursula ist, ja.
Ach, ich kann an der Stelle nur sagen, die Ursulakirche in Köln ist wirklich einer meiner Lieblingsorte, denn da gibt es diese Knochenkammer. Und wer da einmal drin war, das ist einfach, das ist ein spektakuläres Erlebnis. Angeblich diese Knochen der
Ach
11.000
so.
Jungfrauen. Und aus diesen Knochen, die sie da irgendwie gefunden haben, haben die aber ein Mosaik gemacht, was sich Meter hoch erstreckt.
Wow.
Und überall da drin sind auch so Büsten von weibliche Büsten haben sie in diese
Oh.
Knochenmosaiken dann. Also das ist so sensationell.
Das muss ich auch mal
Das
angucken
hat
gehen.
natürlich mit Kirche nicht mehr viel zu tun. Da ahnt, das schwant einen schon. Da sind noch alte mythische Vorstellungen sind da irgendwo mit hineingewoben. Aber der Raum ist, finde ich, das spektakulärste Sightseeing-Ort in
Wahnsinn.
Köln. Ja, das ist
Das ist ja
unglaublich.
irgendwo schon,
Aber da darfst
ja,
du
also
natürlich
das.
nicht reingehen und erzählen, ich will gerne hier Isis gucken. Also das sind alles Kirchenleute, die dich da durchführen. Ne? Da darf man sich nicht nichts anmerken lassen. Ne? Von wegen Ursula.
Wobei der Rhein ja auch, im Grunde haben die Ägypter ja auch gesagt, alle Flüsse sind miteinander verbunden und somit ist
Ja.
Osiris auch im Rhein.
Ja.
Und ich meine, der Rhein ist ja sowieso ein guter Osiris-Fluss in dem Sinn. Und
Da, oh, die
Weinberge
Kölner
haben wir
lieben
da
den Rhein.
auch
Der
zuhauf.
Rhein ist identitätsstiftend, wie
Ja,
oft
für
wir
mich
schon.
auch als Rheinländerin sowieso, ne? Ist ja klar. Meine Mutter auch immer nur am Rhein, da möchte ich leben. Das ist eine Quelle. Und die Ägypter, also die haben teilweise auch gesagt, der Rhein hat schon etwas Nilcharakter eben, auch weil er in ganz Deutschland einen Großteil
Das
durchfließt. Aber der
stimmt.
Nil in Ägypten, wie gesagt, der hat so, das war eigentlich Osiris in diesem Nil. Und damit hat man auch das Göttliche, wenn jetzt der Nil zurückkam, hat man ihm das Wasser geschöpft und hat gesagt, wir trinken Osiris. Ganz
Heute kann man
einmalig.
leider nicht mehr den Osiris trinken. Die Reinqualität ist sehr schlecht. Aber die Idee ist, sich das so
Aber die war im halt.
einzuverleiben und das auch so, ne, das dann wirklich auch so gelebter Mythos und sich auch als Teil dieses Ganzen zu fühlen. Ja, das ist etwas, da
Ja.
kriegt man so einen Vorgeschmack davon, was uns da abhanden gekommen ist, um uns
Wahnsinn, ja.
selber als auch als Teil des ganzen Kosmos zu erleben. Das ist einfach völlig entkoppelt und mit Ersatzvergnügen quasi substituiert worden.
Ja,
Aber
ich meine, wenn wir jetzt die Geschichte da in Ägypten noch weiter oder überhaupt verfolgen, der Orionsgürtel, also vom Orionsgürtel kommt am 14. Juli eigentlich der erste Stern und das galt als Geburtstag des Osiris. Und der Sirius, das ist ja nun ein einzelner, großer, also ein großer, schöner Stern, der geht dann hinter ihm auf. Das gilt eben, Isis geht hinter Osiris, um ihn zu schützen. Das heißt, man hat das am Himmel verfolgt, in den Sternbildern, was man gleichzeitig auf der Erde hatte. Da war der 19. Juli der Geburtstag der Isis. Sodass wir dann also ganz klar, und immer ist die Vorstellung, Isis geht hinter Osiris und breitet ihre Flügel um ihn, damit er nicht von hinten erdolcht werden kann oder so. Also sie ist seine Schutzgöttin und er ist sozusagen, deshalb gibt es ganz viele Osiris-Gestalten. Manchmal ist da hinten noch so ein Vogel hinten dran. Das ist
ja.
dann Isis eben. Ne? Die schlägt ihre Milanflügel schützend um ihn und hat auch, als sie seine Leiche wieder, ich meine, es gibt ja dann die andere Geschichte, dass er von seinem Zwillingsbruder Seth, wird er ja in so einen Sarg also in so eine Lade eingeschlossen. Also der Seth lässt das vermessen, die Maße des Osiris, macht ein großes Fest und lässt dann sagt dann, und alle sehen diese wunderbar gezimmerte Lade und alle wollen da rein und er sagt, dem sie passt, der soll sie haben. Und dann wusste aber, wenn Osiris sich reinlegt, dann passt die. Und dann hat er diese Lade zu mit Pech versiegeln lassen und dann eben über die Tanitische Mündung ins Rote Meer. Und das war eigentlich so eine Art Schiff. Das ist die erste Barke, mehr oder weniger, die übers Meer flog und übers Meer segelte. Und Isis ist dem dann nachgegangen und hat am Meer gemerkt, sie kommt nicht weiter und hat auch das erste Schiff der Welt erfunden und ist mit dem hinter Osiris bis nach Syrien gesegelt. Und da hat sich der Sarg oder die Lade hat sich da in einer Tamariske verfangen und der Nation König hat einfach das in seinen Palast mit eingebaut. Das ist dann halt eine nette Geschichte, ein bisschen märchenhaft. Aber da
Ja, aber da,
flog dann
ja, das sind
Isis
diese
als
Mythen.
Herrin der Seefahrt. Die
Ja.
hat das erste Schiff der Welt erfunden und sie ist dann damit auch gesegelt. Und sie hat dann ihn zurückgeholt, wieder zurück nach Ägypten. Und sie ist aber sozusagen dann auch die Herrin der Seefahrt geworden darüber.
Das muss
Und
man sich mal
Herrin
vorstellen,
hieß
ne? Das
auch.
brauchst du hier den brauchst du hier keinem zu erzählen, dass die Göttinnen, die in Ägypten die Seefahrt quasi erfunden haben und die Männer beschützen oder ihre Gatten retten, dass sie,
Ja,
ne,
ja.
sie ihre Gatten retten und nicht
Das
umgekehrt.
Männliche wird da als sehr schutzbedürftig
Auch.
gesehen und eben, aber ich finde, das ist auch
Finde ich
so.
auch süß. Ja.
Frauen haben viel mehr Stärke.
Ja,
Und
das ist.
Männer, das ist aber bis heute so. Männer, ich meine, es ist auch so, wir wissen, dass ich, wenn, auch im Mutterleib ist das Weibliche das Konstante. Wenn die Mutter krank wird, kann sich ein Fötus nochmal von, der schon männlich sich angestellt hat, sozusagen, wird wieder weiblich. Also das ist eben, ja, das ist so.
Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ja.
Ja, die Konstante ist das
Ja,
Weibliche.
ja. Da machst du
Und
noch mal ein ganz neues Fass auf. Das ist wirklich auch noch mal ein sehr spannendes Thema.
also auch biologisch
Ja,
gesehen, das muss
biologisch.
man auch so sehen. In diesem Fall hat man also eigentlich immer, das Weibliche geht hinter dem Männlichen, um es zu schützen. Und um Osiris, um dann zu sagen, hier das neue Leben muss geschützt werden. Und aus dieser, ja, und dann ist es ja noch, wird ja noch schwierig. Also sie bringt dann Osiris zurück nach Ägypten mit dem Schiff. Und diese Herrin der Seefahrt, wer über das Meer fährt, ist Siegerin über den Tod. Ist ja klar, das Meer ist sehr gefährlich bis heute. Es gibt immer noch Schiffe, die untergehen und Segelboote ohnehin. Also dieses Segeln, das Schiff ist wirklich auch, damit hat sie gezeigt, dass sie also das kann, dass sie das, den Tod in gewisser Weise im Schach hält.
Also wirklich auch so eine Heldinnenreise, ja, also wirklich so eine,
Ja. Ja,
ne,
das
also das
ist die
war jetzt.
Reise der Heldin, wo man oft so immer nur sagt, die Reise des Helden. Nein, Inanna sagt schon richtig, ich bin die Heldin, das trifft auf Isis auch zu. Also sie
Interessant,
ist
interessant.
diejenige, die ihn zurückbringt und dann bringt sie ihn an Land, schläft aber leider, sie macht also die Lade auf und wirft sich über den toten Osiris. Und dann kommt aber Seth, der Feind, nochmal und sieht, dass sie eingeschlafen ist. Dann nimmt er den Osiris raus, zerteilt den in 14 Teile und verteilt diese Teile über ganz Ägypten. Somit ist er auch der Zerrissene. Aber das Zerrissene ergibt sich auch aus dem Kornaspekt.
Sehr
Jeder
spannend.
Korngott ist zerrissen.
Ja. Und
Bis
das
zur
hat, ja,
Kröte.
das hat sehr viele Metaphern kommen hoch in dem Fall. Da ist diese Frau und sie rettet ihren Geliebten, aber er ist
Ja,
zerrissen.
die
Ach,
Frau, die ihre
welche Frau hat da
Krankheit
nicht
ist, die
sofort
Märchen.
Erinnerungen? Ja, irgendwelche, naja, und das ist eigentlich, und es ist so schade, diese Geschichte ist so universell, Isis ist so präsent und wie du schon sagst,
Deswegen haben
Zauberflöte,
sich
aber
auch
es
so
gibt
viele
kaum.
dran angeschlossen.
Aber ich sag mal, es gibt kaum wie jetzt so Verfilmungen, die so präsent sind, dass man diese Geschichte wirklich kennt oder dass das so in irgendwie eingeflossen ist in unser Wissen. Das ist wirklich etwas, was eigentlich jeder kennt, diese Göttin, und jeder weiß irgendwo, ah ja, so hier Schlange vorne am Haupt und man hat direkt eine Vorstellung, aber die Geschichte dahinter und die Tiefe und die Abenteuer und die Leidenschaft und die Dramen, das ist
Ja, das ist
irgendwie
eigentlich, müsste man da mal einen richtig schönen Film draus machen.
ehrlicher, verstehe
Also
ich gar nicht. Naja,
es
gut.
ist ja quasi, die Geschichte geht ja dann weiter, werden die 14 Teile verteilt und Isis geht nun mit Anubis zusammen und sucht die alle wieder zusammen. Und
Ja,
wird jedes
ja.
Mal, das heißt
Schon wieder
also,
14, Vera, wie bei die 14 Meh, hat das eine Bedeutung?
nee, die 14 hat eine Bedeutung, weil Osiris auch im Mond ist.
Hm.
Also man sieht eigentlich, wie das Puzzle sich so zusammensetzt. Osiris ist eigentlich der Mond und Isis ist die Sonne. Ist also, deshalb hat sie auch die Sonnenenergie und die Sonne auch zwischen den Hörnern, genau wie Hathor und Nut. Die gehen alle in eins auch dann, sind gar nicht so getrennt. Und Osiris ist der Mond und der Mond hat ja 14 Stücke, bis er zum Neumond kommt. Also das heißt, jeder Tag wird als Stück gesehen.
Ja.
Im Neumond treffen sich Sonne und Mond zur heiligen Hochzeit. Im Neumond ist die Sonne drin. Beim Vollmond stehen sich Vollmond und Sonne gegenüber. Da geht die Sonne unter und der Mond auf.
Interessanter Aspekt, so habe ich das noch nie gesehen. Deswegen ist auch dieser Neumond so magisch und so heilig und
Ja, das ist die neue Schöpfung.
es ist Neuschöpfung. Ja, es ist ein Symbol. Ja, weil ich immer gedacht habe, ja klar, Neuanfang, aber dass natürlich die Sonne da mitspielt, weil es ja auch
Das
darum
ist die
geht.
heilige Konjunktion.
Ja,
Also,
interessant.
wenn Isis die Sonne
Sehr,
ist, dann
also.
trifft sie mit Osiris im Neumond zusammen.
Es
Und
ist, ja, entschuldige.
deswegen die 14 Teile. Und dann heißt, gibt es ja eine dramatische Geschichte, dass ausgerechnet der Phallus von Osiris dann wieder von einem Fisch oder Krokodil verschluckt wurde. Und
Armer
dann geht
Osiris.
sie eben hin und setzt ihm aus ihrem Lapislazuli, sie ist ja im Lapislazuli gegenwärtig, und dann macht sie einen Phallus aus Lapislazuli, setzt ihm den auf und daraus macht sie dann das neue Kind.
Ich würde mal sagen, selbst ist die Frau, ja, oder die Göttin in
Ja,
dem Fall,
ja.
ja.
Ich meine, das ist nur eine von mehreren Geschichten, aber die gefällt
Sechs
mir in dem
Variantenvoll,
Sinne
aber
auch.
das ist einfach irgendwie so bildhaft, ja, es ist nicht so
Ja, und
abstrakt.
es ist auch so schön, weil sie ihm was von sich gibt.
Und da ist auch Erotik drin und
Sie gibt
Leidenschaft,
sich,
es ist nicht so
ja genau.
verkopft. Ja.
Ja, und sie gibt ihm ja dadurch ihr Wesen. Und deshalb sagt sie dann ja auch, ich nahm deinen Samen und machte daraus das Kind. Also sie ist komplett aktiv in der Geschichte.
Ja, klar, das ist auch Mutterschaft, ist auch der aktive Teil,
Und
ne?
sie schwebt ja dann als Milan oder Geierweibchen über ihm. Sie ist dann ja schon wieder in dieser spirituellen Form, schwebt sie über ihm und bekommt daraus, zieht sie dann aus ihm, aus dem noch Toten. Und das ist auch ganz wichtig. Er ist noch tot. Und sie kann das Tote lebendig machen.
Also sie hat wirklich als Göttin, ähnlich wie Inanna, so viel, da ist so viel Vorbild für uns drin, aus dieser Passivität rauszukommen und
Ja,
uns
klar.
wirklich auch zu ermächtigen in allen
Ja,
Bereichen,
ja.
ohne übergriffig oder männliche Eigenschaften anzunehmen, sondern in diese Macht, die kommt von innen, ja, von einem Sein,
Ganz genau.
Zeit und Raum geben und auch in sich diese Ausrichtung haben. Das ist schon sehr faszinierend. Also und ja.
Das haben ja auch Inanna, das hat auch
Ja.
Aphrodite. Aphrodite hat, die haben das ja alles. Darum kommen die auch alle gut zusammen in Isis. Aber bei Isis finde ich, diese Geschichte als solche ist schon sehr ergreifend auch, finde ich. Also, dass sie auch nicht aufgibt. Denkt, jetzt ist er wieder zerrissen, jetzt muss ich wieder gucken. Wie kriege ich den wieder zusammen? Und gleichzeitig ist aber auch das gesamte Land, ist sozusagen die Energie des Osiris, das Ka des Osiris, ist das gesamte vom Nil durchzogene Land. Also Osiris ist praktisch das Rückgrat des Osiris, ist über den Nil im Land präsent. Und sie schützt dieses Rückgrat, weil sie das Land ist, also im Land gegenwärtig ist. Und sie hat ja auch den Anubis als ihren Begleiter. Das ist ja ein Produkt eines Seitensprungs von Osiris mit ihrer Schwester Nephthys.
Hat die
Und
locker genommen,
daraus,
die Isis, ja.
ja, und dann hat aber Seth wollte diesen Sohn nicht haben und dann hat und dann durfte Nephthys den nicht behalten und Isis hat ihn dann adoptiert. Ist dann sozusagen ihr Totenführer gewesen. Und der hat sie ja zu allen Teilen von Osiris
Was
hingeführt.
die Isis für eine großartige Göttin
Ja,
war.
ich bin auch immer ganz
Ist einfach
begeistert, wenn
ein
das ist.
Wahnsinns, ja. Die hat nichts mit Eifersucht, die sieht das größere Ganze, sagt, komm hier, du bist, ja,
Ja.
Wahnsinn, da müssen wir uns echt, was für ein Vorbild für alle Frauen,
Sehe
toll,
ich auch so.
ach
Und
Vera.
dann wollen die uns erzählen, das Weibliche ist passiv und
Ach,
was
komm mir
weiß
da auf,
ich.
das ist die
Da
größte
denke ich immer, dann
Unverschämtheit aller
guckt euch mal
Zeiten.
Isis an.
Ja,
Ne?
nee, da, also wenn mir
Absolut
jemand so mitkommt, da bin ich schon raus, da denke ich, nee,
Aber
dann.
das ist immer noch drin, wenn ich mir teilweise Leute anhöre, da was da alles immer
Passiv.
noch der Mann, das Männliche ist das Impulsgebende und das Weibliche. Und dann denke
Nee,
ich,
nee,
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 dann
nee,
guckt
nichts
euch
da.
mal die alten
Nee, nee.
Göttinnenmythen an.
Und
Da sind die
je
Göttinnen.
tiefer man reinguckt, wenn man wirklich ganz alt tief, dann sieht man, dass Es mag vielleicht sein, dass das männliche Impulsgeber ist, aber das weibliche macht daraus etwas noch Größeres und schafft daraus noch ein, wie ein Geschenk auch für den Mann. Das ist wie ein Kreislauf auch. Das
Ja,
ist das wieder.
aber das Weibliche ist natürlich das Impulsgebende. Wer geht denn als erstes in die Unterwelt? Inanna. Du musst sie dahin zwingen. Der würde überhaupt nicht gehen. Also sie ist die
Kriegsimpuls. Ja, das
Entdeckerin.
stimmt. Das kann bestimmt jede Frau aus jeder Beziehung kann das bestätigen.
Ja.
Wer ist hier die Impulsgeberin? Wer
Ja.
sagt, komm, wir machen dies und das und
Ja,
gemacht der,
ja,
während der
ja.
noch mit vom Fernseher mit der Fernbedienung sagt, nee, nichts
Doch,
passiv,
das ist
aktiv.
wirklich
Erzähl mir
so.
nichts, die Frau ist passiv. Ja, das hätten wir jetzt
Ja,
auch noch mal
und
geklärt, ja.
Isis ist einfach, und es ist aber auch nett, es wird dann gesagt, Isis und Osiris liebten sich schon im Mutterleib. Also das ist auch, also sie waren von Anfang an
Das
schon
war schon eine
ein
Bestimmung.
Paar. Und das wurde natürlich auch die Priesterin, also die Priesterinnen haben das zum Teil natürlich auch mit den Priestern, wenn es gut ging, wurde da auch ein heiliges Paar verehrt. Also das war schon, aber allein, dass das im Land präsent war, also in dem Moment, wo der Nil weg war, okay, dann hat Seth übernommen. Aber es bleibt ja nicht so. Und dann kommt Isis mit ihrer, und sie ist die Aktive von hinten bis vorne. Sie macht dann auch den Erben, sie hält sein Wasser. Sie hat ja dann auch so einen Krug, in dem sie das Nilwasser, das sind dann auch Priesterinnen, die das Nilwasser im Krug halten. Und praktisch die Seelensubstanz des Osiris hält sie, solange er in der Unterwelt ist. Und dann mischt sich das neu und dann kommen sie neu zusammen und dann sprießt das Leben in Ägypten wirklich in dem Moment, wo der Nil zurückkam. Da haben die auch riesige Feste gefeiert. Dann wurde gesungen, getanzt und dann wurden Nilwasser geschöpft und dann heißt es ja, hier ist Osiris, wir trinken jetzt den Wein von Osiris. Also das war einfach eine riesige Festfreude. Und das Interessante ist, das habe ich ja auch immer schon mal erzählt, die Jehan Sadat, also die Frau von dem Politiker Sadat, der in Ägypten, der Anwar al-Sadat, die hat eine Biografie, Autobiografie geschrieben und beschreibt dieses Nilfest immer noch, bevor der Aswan-Staudamm, der hat das alles zunichte gemacht.
Das
Und
ist.
heute geht es ja so einfach. Heute.
Ach, Vera, ich könnte mit dir ja noch stundenlang sprechen, aber es ist, ich würde das jetzt auch nochmal nehmen, um jetzt hier nochmal so den Bogen zu spannen, weil das ist so, es ist
Ja.
so spannend und so aufregend und ich kann gar nicht sagen, was so eine Bereicherung das ist, nicht nur diese Geschichten von dir zu hören, sondern die dann auch noch vor Ort zu
Ja,
erfahren,
genau. Da
ja.
sieht man, also wir
Und
sehen
wir haben
es aus
jetzt,
eigenen
genau,
Augen.
und dann sind wir vor Ort. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, was du uns zu erzählen hast. Das ist einfach, das ist unglaublich. Und es geht da ja nicht nur um Isis, sondern wir sprechen über Nut, wir reden über Hathor, wir reden über Sekhmet, wir reden
Neit.
über
Dann Sachmet, die große Löwengöttin.
Sachmet, Maat, das, wir sind alles die Tempel, die wir besuchen werden und
Oder Abydos, da gibt es die große Akazie des Osiris, wurde da.
ich bin
Oder auch
schon
die
so.
Pyramiden, die wurden auch alle, wurden auch mit Isis und Osiris. Da haben wir Heliopolis, die Stadt des Sonnengottes, und Letopolis, die Stadt von wo Horus im Mutterleib
Ich
der
meine,
Isis war.
sorry, aber das ist einfach, Vera, ich glaube, es gibt keine bessere Führerin, die mit uns durch Ägypten reist. Das ist einfach ein
Ja,
absoluter
ich freue
Wahnsinn.
mich auch schon und denke, ach, wenn wir dann auf dieser Barke, ich meine, wir haben ja immerhin 3 Tage, wo wir auf dem Nil mit dieser Dahabeya fahren, die ja im Grunde ohne Motor, also wirklich ein
Das
Segelschiff.
wird
Ich
ein
meine, das ist ja
Erlebnis.
ein Genuss, sich mal dem Nil zu
Das
überlassen, ohne
ist, da
Motor,
kann man
ohne
in diese Geschichten
Benzinbestand.
eintauchen. Ach,
Ja. Also ich sehe das auch
Vera.
alles schon so vor mir und dann diese Pyramiden, sind ja unglaubliche Geschichten. Und dann
Es ist
Dendera,
nicht nur,
Abydos.
dass wir da dieses Erlebnis haben dürfen, sondern auch in dem Setting mit diesen Geschichten, mit dem Wissen aus dieser weiblichen Perspektive auch und mit dem Wissen, was sonst auch, was so gar nicht so zur Verfügung steht, mit dem du dich jahrzehntelang befasst hast, was du zusammengetragen hast und dieses
Ja.
Privileg, uns das so zu vermitteln. Also, um auch sich auf eine neue Art und Weise mit sich selber zu verbinden.
Ja,
Und
darum geht es ja auch. Ja.
darauf freue ich mich
Und das auch
besonders.
mitzunehmen in den Alltag, dann zu
Ja,
sehen. Ja.
das ist wirklich ein Geschenk an sich selbst.
Ja.
Und ja, Vera, ich kann nur sagen, das ist, ich glaube, das wird die Reise, das wird die Reise meines Lebens.
Ja.
Und ich glaube,
Unseres Lebens. Wir
unseres
werden sich.
Lebens, genau.
Ja, ich hoffe, dass möglichst viele auch, die jetzt zuhören, auch denken, oh, da möchte ich auch mit. Weil das ist sicher etwas Einmaliges. Etwas
Ja,
ganz und gar
das
Einmaliges
ist
und
wirklich eine ganz einmalige.
Berührendes und das auch mal so auf dem Nil in Ruhe zu sein. Nicht, ich habe mal eine Nilkreuzfahrt gemacht. Ja, das war mal zum Kennenlernen. Das war schon toll. Aber jetzt auch in dieser Vorsaison, das ja noch, und wir sind dann auch alleine und wir haben auch sicher Zeiten im Tempel, wo wir meditieren können, wo wir nicht im großen Pulk dann unterwegs sind. Was ganz schön ist, am Ende noch in der Wüste zu sein und den wundervollen Sternenhimmel da zu sehen.
Ja.
Also Wüste ist ja auch ohnehin ein Geschenk, wenn wir da sein können und mit Beduinen nochmal und einfach. Also ich habe noch nie einen schöneren Sternenhimmel gesehen als in der Wüste. Da sieht man also Sterne, die kriegt man bei uns nicht mehr zu sehen.
Und
Also
dann
das
mit diesen
Strahlen.
Geschichten zu den
Und
Sternen, auch
dann
was du
die
gerade erzählt hast,
Ruhe.
das ist einfach
Also,
etwas, ja, unglaublich eigentlich,
und dann die
diese.
Pyramiden. Also ich finde auch von Carmen, die hat da eine wunderschöne Reiseroute ausgesucht. Also das muss ich wirklich sagen. Und das ist mit sehr viel Spiritualität verbunden. Und dass wir dann alles in der Wüste nachklingen lassen können, im Zelt und so. Also dann sitzen wir wirklich an der Erde, da sitzen wir im Reich des Seth, denn das ist ja die Wüste. Aber Seth ist ja kein Unhold, er tut ja nichts Böses.
Kein
Er ist ja
Unhold.
einfach nur das Land.
Also, ich kann nur sagen an alle Hörer, geht noch mal hier in die Shownotes, da ist alles verlinkt. Auch es gibt einen Xanadin-Rabatt, wenn ihr es gibt einen Code, aber den könnt ihr auch noch mal genau nachlesen. Ich würde euch gerne dazu ermuntern, euch das noch mal genau in Ruhe durchzulesen. Da steht auch der Rabattcode drin und dann ist das etwas, was, ja, etwas, was, ja, eine von dieser Konstellation sonst niemand anbietet. Das muss man einfach
Genau,
sagen.
das habe ich auch noch nie irgendwo vorher angeboten gesehen, als sie mir das erzählt hat. Ich war sofort begeistert. Also die Reise, die ist es eigentlich. Die
Ja.
ist zwar teurer, aber dafür wird viel, viel mehr geboten, auch von also spirituell ist dann Susanna mit Astrologie und so.
Genau.
Also man wird wirklich eingebettet
Begleitet
in
von vorne bis hinten.
Spiritualität und ganz konkret aber auch. Wir haben konkrete Tempelerlebnisse. Ich weiß damals, ich war noch Wochen nachher energetisiert dadurch,
Ja,
durch
das
die
ist
Tempel.
so. Es ist wirklich so. Ich war ja jetzt am Wochenende an diesem Matronentempel und ich habe mich an diesen Ort gesetzt. Und ich habe normalerweise wirklich Probleme, mich irgendwo hinzusetzen und zu meditieren oder Gedanken abzustellen. Das kann ich, ich habe damit wirklich. Kann ich eigentlich nicht gut, ja. Aber obwohl es trubelig war, obwohl ich meine Kinder dabei hatte, obwohl ich Zeitdruck hatte, obwohl ich saß da und auf einmal waren alle Gedanken weg. Wusch.
Toll.
Ist noch nicht mal anstrengend. Du sitzt auf einem Ort, der hat eine Energie und dann ist es einfach alles ganz klar. Liebe durchströmt dich auf einmal. Hui. Und das, deswegen lohnt sich das, sich dort
Ja.
aufzutanken. Ja, das ist
Ja.
ohne sich. Ja, man kann sich einfach hineinbegeben in diese Energie. Und das ist
Ja,
wichtig, um sich daran
das
zu
ist
erinnern,
auch.
was es bedeutet, auch Mensch, wieder Mensch zu sein in diesen unsicheren Zeiten, in
Ja.
Zeiten,
Ja.
ja, zu gucken, wo stehen wir.
Ja, oder auch die Dinge wieder gerade zu stellen, auch
Ja,
in seelisch.
im Kompass, den
Frauen wie
inneren.
Männer sind ja Frauen und Männer eingeladen. Was ist nämlich auch interessant, wenn drei Frauen zum Beispiel, wir sind ja nun drei Frauen in der Leitungsgruppe, da wird dann auch, ja, dürfen da auch Männer mit? Also als wenn Frauen leiten, eigentlich nur Frauen hin sollen. Also das ist auch so ein komisches Vorurteil.
Nee, ich
Also,
weiß. Aber gut,
ich wundere
doch,
mich auch
doch,
gerade.
Männer fragen das oft, weil sie dann vielleicht denken, sie stören oder so. Ist ja auch okay, ne? Aber es ist, ich finde es auch toll, wenn, ne? Also das sollen.
Ja, wir sind Männer wie Frauen willkommen. Und ich meine, gerade in Ägypten war ja das Verhältnis Frauen zu Männern wirklich das Beste, was man sich vorstellen konnte. Aber eben im Grunde die Frau schon auch führend. Und auch im Kult führend und eben auch in der Mythologie führend. Diese vielen Göttinnen, Aber sie haben eben auch Götter und die waren immer im Gleichgewicht und haben immer zusammen harmoniert. Ich kenne keinen Mythos in Ägypten, wo so ein Gegeneinander wäre, wie in Griechenland. Da sind sie ja immer im Kampf. Das sind sie in Ägypten nicht. In unserer heimischen germanischen sind sie auch nicht gegeneinander. Also das sind manchmal, die haben Ähnlichkeiten, die ägyptische mit der germanischen.
Es lohnt
Weil
sich also wirklich
auch
tief zu buddeln. Es lohnt sich tief zu buddeln und dann wirklich nachzugucken oder direkt ein Buch von Vera Zingsim zu lesen. Dann kommt man da auch hin. Kann man sich das sparen.
verlinkst du welche?
Bitte?
Verlinkst du ein paar
Ich
Bücher
verlinke die
davon?
wieder alle. Das ist wirklich also
Sehr gut.
spannend, spannend, spannend. Und jeder,
Ich meine, das Göttinnenbuch ist natürlich sehr
das
gut
Göttinnen,
dafür.
das
Und das Kölsche, die Kölsche Göttin auch. Da
Kölsche
ist auch
Göttin und
ganz
auch was
viel
über die
drin.
germanische Mythologie ist auch sehr
Ja.
spannend, was ich mir da alles
Ja.
angestrichen habe. Da machen wir, da kommen wir noch. Also es ist auf jeden Fall noch viel Material übrig und ich hoffe auch, naja, das werden wir jetzt noch nicht ansprechen, aber vielleicht Schmankerl, irgendwann machen wir auch noch eine Baumführung. Das werden wir auch noch machen. Aber
Ja,
jetzt
oder bei
erst,
dir mal einen Abend noch zu den Ägyptischen. Das können wir doch auch
das
machen.
machen wir auch.
Hätte
Also
ich auch. Ja,
ja,
also wir haben noch kreative
wir haben
Ideen
ganz
auch
viele
was.
Ideen,
Ich
aber
glaube,
jetzt
wir
erstmal
zusammen
haben
kriegen
wir
noch viel hin. Mit Tarot ja auch noch. Da
Tarot
haben wir auch.
auch. Und
Denn
im
das
Grunde.
Tarot verkündet das Gesetz der Liebesgöttin Hathor, Aphrodite, Isis. Das wird
Man
aber
höre
sehr
und staune.
interessant.
Ja, das ist.
Ja, steht im Schicksalsrat, ist keine Erfindung von mir. Es wird so genannt,
Ja.
bloß kommen die meisten nicht bis Hathor, weil die Hathor nicht mit Hathor verbinden. Also im Grunde ist es das Gesetz der Liebesgöttin, was davor.
Ja.
Und das, da habe ich ja dieses ganze, eine ganze Serie. Ja, das wird sicher auch noch eine schöne
Das
Veröffentlichung
wird
werden.
noch. Wir haben viel vor. Vera, ich
Und
bin so
sie
froh.
möchte, die Nadine will dann Bilder dazu machen. Unser schönes
Aber wir,
Projekt.
ja. Passiert noch, ja, passiert noch viel, ne? Ich sage nur große
Ja,
Akkasse.
da konnte noch Kreatives
Da
rauskommen.
kommt noch was Großes raus. Also
Ja.
ich bedanke mich jetzt erstmal für dieses ausführliche Interview, für das Wissen, was du mit uns teilst. Und all diese, ja, das ist so wertvoll für uns. Und nochmal den Appell, geht in die Shownotes und tragt euch in den Newsletter ein. Dann seid ihr informiert auch für zukünftige Events, vielleicht sogar Vera Zingsim live zu sehen mit uns. Wir werden uns da auf jeden Fall nochmal was einfallen lassen.
Ja,
Und
einiges.
da passiert noch einiges. Also ich hoffe, wir sehen uns da bald. Und vielleicht sogar noch vor Ägypten.
Das hoffe ich auch.
Ich danke dir sehr, Vera.
Ich danke dir auch sehr. Es war wieder ein sehr lebendiges Interview. Ich hoffe, wir haben nicht die Grenzen zu sehr gesprengt
Nee,
und so.
wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, jetzt
Toll.
sind wir, mittlerweile haben wir uns ein bisschen eingekriegt, ja, so
Ja,
ein
aber
bisschen.
ich danke dir auch sehr, weil es ist immer sehr lebendig mit dir. Du kannst es auch gut aufgreifen, finde ich. Das ist ja auch wichtig,
Ich habe
dass
mich ja
einem
auch
was
lange damit
erzählt.
beschäftigt, ja.
Ja,
Aber
ja.
ich versuche auch immer so ein bisschen den Transfer zu machen weil es ist ja, im Endeffekt ist es ja nicht nur so, dass wir irgendwas lernen, weil wir so fleißige Bienchen sind, sondern ich finde, es ist wichtig, es zu lernen, um zu merken, wo wir stehen im Leben, dass wo wir
Ja,
uns,
genau.
dass wir doch noch mal andere Kräfte haben, als wir
Ja.
denken. Und wir brauchen uns nur mit den Alten zu verbinden, um zu wissen, wir müssen nichts Neues erfinden. Wir müssen auch irgendwie keine Dankbarkeitsjournale ausfüllen oder so. Wir brauchen uns nur mit diesen alten Themen zu befassen und zu merken, was für wahnsinnige universelle Kräfte in uns stecken, dass
Ja.
alles da ist. Es ist alles da. Wir müssen uns
Ja.
erinnern. So.
Aber es ist halt auch wichtig zu sehen, die Frau ist die Erste und sie ist die, die alles hält. Und das ist uns verwehrt, wenn wir dauernd in der Minderwertigkeit gehalten
Ja,
werden.
ja, ja.
Also das ist unser, wir als Frauen, wir halten die Welt.
Ja.
Und das ist in allen Mythologien kreuz und quer. Das kann man, in Ägypten war es jetzt besonders schön, aber es ist überall. Da wir sind eigentlich die, und das Männchen müsste sich bei uns eingliedern. Und das haben wir noch nicht. Also für den Mann ist das, der scheint da eine narzisstische Kränkung drin zu sehen, in gewisser Weise, weil er sich in der Philosophie, ich meine, habe ich ja auch studiert, da überhöht er sich maßlos. Und dann zu sehen, ne, also wie
Das ist
kommen
nochmal für
wir.
einen anderen Podcast, aber da sprichst du nochmal ein richtig heißes Eisen an. Ja,
Ja, das
aber
stimmt.
ja, sprichst du, aber ja. Bevor wir da
Aber im
jetzt
Grunde zu
noch einen
sehen, sie ist
neuen
harmonisch zu, wie Mann
Ja.
und Frau harmonisch zusammen sind und nicht in irgendwelche Kämpfe ausbrechen müssen. Und da ist
Nein, nein,
Ägypten
nein, nein,
eigentlich
nein.
wunderbar.
Konkurrenzdenken ist uns anerzogen worden, ist Patriarchat und wir brauchen
Ja.
das nicht mehr. Ja.
Nee, und
Wäre.
Ägypten ist eigentlich unglaublich entspannend. Und dann, wenn ich mir das mit dem Land so vorstelle und diese wundervollen Tempel, also wir werden alle verwandelt zurückkehren.
Ach, Vera. Und darauf
Sicher.
freue ich mich schon sehr. Auf die
Ja.
Transformation. Phönix aus der Asche. Da sind
Ja,
wir.
genau.
Fliegen wir raus. Rückflugticket. Hui. So, Vera.
Wir
Also,
brauchen gar kein Flugticket mehr, wir
nee,
können.
wir, hui, wir mit unseren, wir schwingen unsere Flügel selbst, ja. Ah, okay, Vera. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin.
Ja,
Und
ich dir auch. Nochmal
bis
vielen
zum
Dank.
nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, in alter Frische.
In alter Frische und Inspiration. Alles Gute
Danke dir.
erstmal.
Tschüss.
So, schönen Tag.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute bei Undomestiziert. Wenn dich die Folge inspiriert hat, dann lass gerne eine Bewertung da oder schick sie jemanden, der das auch hören sollte. Ein paar Sterne auf Spotify, Apple oder wo auch immer du gerade hörst, helfen dabei, dass der Podcast nicht im Algorithmus-Dschungel verloren geht. Ach, und falls du lieber guckst, statt nur hörst, viele Folgen gibt es jetzt auch auf YouTube mit Video. Der Kanal heißt Dededede, Überraschung, undomestiziert. Also bewerten, kommentieren, abonnieren. Du kennst das Spiel. Danke, dass du dabei warst.